SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Die Schweiz verbessert ihre Entwicklungshilfe im Mittleren Osten.
Es werden längerfristige und größere Projekte aufgegleist. Und gleichzeitig versuchen wir auch verstärkt, die lokale Widerstandsfähigkeit zu stärken und nicht mehr nur kurzfristige Nothilfe zu leisten,
sagt der Verantwortliche bei der DEZA. Die Zementriesen Holcim und Lafarge haben sich geeinigt. Wir fragen, wie stabil ist ihr gemeinsames Fundament? Jean Ziegler, der Kämpfer für die Schwachen und Machtlosen.
Heute hat die Welt alle materiellen Instrumente in der Hand, dass jeder von diesen 7,8 Milliarden Menschen auf dieser Welt essen, gesundes Wasser trinken, wohnen, Schulbildung haben, Zugang zur Gesundheit haben. Es braucht einen Aufstand des Gewissens.
Den Aufstand des Gewissens erwartet der Genfer Soziologe schon sehr bald, sagt Ziegler im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Yvonne Lambricker. Sie hat die Nachrichten.
Die EU-Staats- und Regierungschefs haben am zweiten Tag ihres Gipfeltreffens in Brüssel die Beratungen aufgenommen über Konflikte und die Terrorgefahr am Rande Europas. Vor allem die momentane Lage in Libyen beschäftigte die EU-Chefs. So erwägen sie eine Friedensmission in Libyen. In Jemens Hauptstadt Sanaa haben Selbstmordattentäter bei Anschlägen Dutzende Menschen getötet und verletzt. Die Anschläge erfolgten in Moscheen während der Freitagsgebete, wie die Polizei mitteilte. Die Moschee im Zentrum Sanaas werden hauptsächlich von Anhängern der schiitischen Gruppe der Houthi besucht. Die Houthi-Miliz hatte im vergangenen Jahr Sanaa unter ihre Kontrolle gebracht und den Präsidenten Jemens zum Rücktritt gezwungen. Die tunesische Regierung hat Einzelheiten über die beiden mutmaßlichen Attentäter von Tunis bekannt gegeben. So seien diese in Moscheen in Tunesien angeworben worden, teilte die Regierung mit. Danach seien sie heimlich aus Tunesien ausgereist und dann in einem Dschihadistenlager in Libyen ausgebildet worden. Beim Anschlag auf das tunesische Nationalmuseum wurden 23 Menschen getötet, darunter auch die beiden Attentäter. Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte sich zur Tat bekannt. Die beiden Zementkonzerne Holcim und Lafarge haben sich geeinigt, wie sie ihre Fusion umsetzen wollen. Nach tagelangen Verhandlungen setzte Holcim Nachbesserungen beim Preis durch und einen neuen Konzernchef. Das Unternehmen wird nicht wie ursprünglich vorgesehen Bruno Lafont führen, der frühere Chef von Lafarge. Lafont wird stattdessen gemeinsam mit Wolfgang Reitzle den neuen Verwaltungsrat präsidieren. Und der bisherige Verwaltungsrat von Lafarge darf einen neuen Konzernchef für das gemeinsame Unternehmen vorschlagen. Der Konzernchef der Credit Suisse, Brady Dugan, hat letztes Jahr praktisch gleich viel verdient wie im Jahr zuvor. Sein Lohn und seine Boni beliefen sich auf 9,7 Millionen Franken, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Ohne eine freiwillige Kürzung wäre die Entschädigung wohl deutlich höher ausgefallen. Das gesamte Management hatte auf einen Teil seiner Entschädigungen verzichtet, weil die CS 2014 eine Milliardenbuße zu bezahlen hatte. Nach dem Zugunfall im Kanton Schwyz sind die Bauarbeiten am beschädigten Bahntrassee sowie an der Fahrleitung abgeschlossen. Die Fernverkehrszüge fahren auf der Zufahrtsstrecke zur Gotthardlinie von Luzern her wieder nach Fahrplan, wie die SBB mitteilte. Vor zwei Tagen kollidierten zwischen Immensee und Adgoldau zwei Bauzüge. Eine Person kam dabei ums Leben. In den Viertelfinals der Champions League kommt es zum Derby zwischen Atletico Madrid und Real Madrid. Der FC Barcelona spielt gegen Paris Saint-Germain, Porto trifft auf Bayern München und Juventus Turin auf Monaco. Zum Skisport: Am Weltcupfinale im französischen Méribel hat die Schweiz den Teamwettkampf gewonnen. Das Quartett mit Charlotte Schable, Wendy Holdener, Justin Murisier und Reto Schmidiger setzte sich im Final gegen Schweden durch. Platz 3 ging an Österreich. Dank des schönen Wetters konnte heute Vormittag die Sonnenfinsternis in den meisten Regionen der Schweiz besonders gut beobachtet werden. Die Sonne schrumpfte langsam zu einer Sichel, weil sich der Mond von der Erde aus gesehen vor die Sonne schob. Etwa um 22:30 erreichte das Naturspektakel seinen Höhepunkt. Und damit gleich zu den Wetteraussichten. Heute scheint im Norden trotz Quellwolken häufig die Sonne, im Westen und Süden hat es Wolken. Morgen ist es beidseits der Alpen mehrheitlich bewölkt und zeitweise nass. Die Höchsttemperatur liegt heute bei 16 Grad, morgen bei 11 Grad.
Und so geht es im Rendezvous weiter. Strategieänderung bei der Schweizer Entwicklungshilfe. Die DEZA beschränkt sich auf weniger Projekte. Der scharfe Blick auf die drei Sessionswochen zeigt:
Populäre Vorstöße wie zum Beispiel das Verbot von Haifischflossen. Tönt sehr gut, aber ist ein typischer Vorstoß vor den Wahlen.
Der Wahlkampf hat begonnen, auch im Bundeshaus. Keine schwedischen Waffen ans menschenrechtsverachtende Saudi-Arabien. Die Haltung der schwedischen Regierung bringt jetzt die schwedische Wirtschaft in Bedrängnis. Eine Fußball-WM mitten im Winter zur besten Clubfußballzeit. Die deutschen Clubs verlangen eine Entschädigung von der FIFA.
Wenn alle federn lassen müssen, also die Nationalverbände, die Ligen, dann kann es nicht sein, dass die FIFA noch mehr Erlöse generiert, sondern dann muss man eben überlegen, was kann man tun.
Und was verlangt der Schweizer Fußball? 50 Millionen Franken wird die Schweiz in diesem Jahr für die humanitäre Hilfe für Syrien einsetzen. Schweizer Hilfe für die Länder im Mittleren Osten hat schon eine lange Tradition. Doch jetzt zeigt eine Untersuchung, die Schweizer Hilfsprojekte in der Region sind allzu stark verzettelt. Das Personal ist am Anschlag, die Absprachen mit anderen Stellen sind ungenügend. Jetzt zieht die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA Lehren aus diesem Befund und arbeitet an einer neuen Strategie für die Region, damit die Hilfsgelder auch wirksamer genutzt werden. Philipp Burkhardt.
Rund 125 Millionen Franken für humanitäre Hilfe sind in den letzten 5 Jahren aus der Schweiz in den Mittleren Osten gegangen, nach Syrien, in den Irak, nach Jordanien und in den Libanon. Ob ihre Strategie für die Region in dieser Zeit die richtige gewesen ist, hat die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA in einer Evaluation überprüfen lassen. Das englischsprachige Dokument, das die DEZA vor wenigen Tagen kommentarlos ins Internet gestellt hat, lobt zwar die Arbeit des DEZA-Personals in der Krisenregion, kommt aber zum Schluss:
Switzerland has still a long way to go.
Die Schweiz habe noch einen langen Weg vor sich, bis man von einem wirklichen Verständnis der Situation im Mittleren Osten sprechen könne. So habe unser Land seine Rolle in der Fülle von internationalen Akteuren noch nicht gefunden. Von suboptimalen Entscheiden auf verschiedensten Ebenen ist die Rede. Es mangle an Koordination zwischen den verschiedenen Bundesstellen. Zu viele Kleinstprojekte im Umfang von weniger als 200'000 Franken seien in der Region umgesetzt worden, kritisiert das Papier.
This results in a scattered, unmanageable and unmonitorable portfolio.
Dies führe zu einem verzettelten Angebot von Hilfsprojekten, das kaum mehr bewältigt oder überwacht werden könne. Die Evaluation empfiehlt, sich auf weniger, dafür größere Projekte zu konzentrieren. Thomas Oertle, Leiter der Abteilung Mittlerer Osten und Nordafrika bei der humanitären Hilfe in der DEZA, akzeptiert die Kritik.
Absolut. Und die DEZA hat auch Maßnahmen getroffen, um das Programm im Mittleren Osten stärker zu fokussieren. Es werden längerfristige und größere Projekte aufgegleist.
Annehmen will sich Abteilungsleiter Oertle auch der Situation des DEZA-Personals vor Ort, die laut Evaluation alarmierend ist. Von hoher Fluktuation spricht das Papier. Die lokalen Büros würden einem Motor gleichen, der zu heiß gelaufen sei. Die Prüfexperten haben Personal angetroffen, das zweifle, ob es die Erwartungen erfüllen könne und deshalb das Vertrauen verloren habe.
Staff doubting it can live up to expectations and in loss of confidence and hence efficiency.
Thomas Oertle von der DEZA bestätigt diese Eindrücke.
Der Kontext ist sehr belastend für alle Mitarbeitenden vor Ort und dies insbesondere für lokale Mitarbeitende, die zum Teil Freunde oder Verwandte haben, die direkt vom Konflikt betroffen sind. Deshalb muss man das extrem ernst nehmen.
Die DEZA werde versuchen, den Druck auf das Personal zu verringern, verspricht der Abteilungsleiter. Zum einen, indem die Aufgabenteilung zwischen Feld und Zentrale verbessert werde und andererseits, indem man bei der Rekrutierung von neuem Personal darauf achte, dass dieses mit der schwierigen Situation umgehen könne. Nicht vollumfänglich folgen will die DEZA hingegen der Empfehlung in der Evaluation, ganz aus der humanitären Hilfe im Irak und in Jordanien auszusteigen und sich dafür auf Syrien und den Libanon zu konzentrieren, weil vor allem im Irak bereits massiv internationale Hilfe vorhanden sei. Abteilungsleiter Oertle.
Aufgrund der Evaluation werden wir sicher unser Engagement im Libanon verstärken. Gleichzeitig ist Jordanien die regionale Schnittstelle, wo die humanitären und Entwicklungsakteure für die Region sich austauschen. Und deshalb wäre es nicht angezeigt, aus Jordanien vollständig auszusteigen. Und andererseits wurde die Evaluation durchgeführt zu einer Zeit, als der Irak noch relativ ruhig war. In der Zwischenzeit gehört der Irak zu einem der vier weltweit größten humanitären Krisen der Gegenwart. Und deshalb können wir nicht aus dem Irak aussteigen.
Die neue verbesserte Strategie für den Mittleren Osten für die Jahre 2015 bis 2018 soll im Mai oder Juni vorliegen, kündigt Thomas Oertle an.
Es ging heftig zu und her unter der Bundeshauskuppel in Bern in diesen drei Wochen. Und dass im Herbst das neue Parlament gewählt wird, war in zahlreichen Debatten der ersten Session deutlich spürbar. Die Nationalrätinnen und Ständeräte rangen mit lauteren Tönen als sonst um Aufmerksamkeit. Und gemeinsame Standpunkte über die Parteigrenzen hinweg waren seltener. Wer im Herbst nicht mehr zur Wiederwahl antritt, beobachtet dieses Wahlkampfgetöse mit Skepsis, wie Bundeshausredaktorin Elisabeth Pestalozzi feststellt.
Da war zum Beispiel Toni Brunner. Dass der Nationalrat die Ausschaffungsinitiative nicht nach seinem Gusto umsetzen wollte, enttäuschte den Parteipräsidenten der SVP dermaßen, dass er den Kollegen der anderen bürgerlichen Parteien mit seiner Durchsetzungsinitiative drohte und erbost in den Saal rief:
«Und dann haben Sie dann den Salat!»
Nicht weniger zimperlich ging der sonst eher stille CVP-Nationalrat Karl Vogler mit seinen Ratskollegen ins Gericht, nachdem sie bei der Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative quasi über Nacht eine Art Kompromiss gezimmert hatten.
Widersprüchlicher und scheinheiliger kann man sich tatsächlich nicht verhalten.
Und im Ständerat schließlich lieferten sich die Vertreter der ärmeren und der reicheren Kantone einen erbitterten Streit ums Geld. Die Vermögenden warfen den Schwächeren kurzerhand Egoismus vor. Die Argumente seines Kantons Schwyz, so Alex Kupprecht von der SVP, würden dargestellt, als seien sie bloß
ein Papperlapapp auf dem höchsten Niveau des Geizes.
Dass sich der Ton in den letzten Wochen merklich verschärft hat und es zunehmend schwieriger wird, mehrheitsfähige Lösungen zu finden, beobachten auch Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die im kommenden Herbst nicht mehr zu den Wahlen antreten und deshalb einen etwas distanzierteren Blick auf das Geschehen in den Ratssälen haben. Die Debatte um den Finanzausgleich in der Kleinen Kammer sei dafür ein typisches Beispiel gewesen, findet die grünliberale Ständerätin Verena Diener.
Da ist es ganz augenfällig hier im Ständerat. Da werden also knallhart die Kantonsinteressen vertreten und alles Übergeordnete wird vergessen.
Und auch in der Großen Kammer registriert SP-Nationalrat Andreas Gross, dass viele seiner Kolleginnen und Kollegen bereits im Wahlkampf sind.
Es ist mit Händen zu greifen und in jeder Sekunde zu spüren, dass die Nervosität ist enorm und jede Frage sofort mit Wahlkampf verbunden.
Sonst hätte der Nationalrat am Mittwoch nicht 3 Stunden lang über die Schweizerische Nationalbank und die Aufhebung des Euro-Mindestkurses diskutiert, obschon es eigentlich überhaupt nichts zu entscheiden gegeben habe, so Gross. Dass einzelne Medien die Debatte live übertragen haben, hätte dabei wohl eine wesentliche Rolle gespielt. Nicht bloß der Ton verschärfe sich, je näher die Wahlen kommen, weiß SVP-Nationalrat Christian Miesch, der seit 20 Jahren mit Unterbrüchen im Nationalrat sitzt und im Herbst ganz aufhört. Auch die Flut an weniger gewichtigen Themen nehme vor den Wahlen sprunghaft zu.
Populäre Vorstöße wie zum Beispiel das Verbot von Haifischflossen und so weiter, tönt alles sehr gut, aber ist ein typischer Vorstoß vor den Wahlen.
Und noch eine Beobachtung macht der gesellige Baselbieter. Kaum seien die Debatten vorbei, würden die Ratskollegen verschwinden an Wahlveranstaltungen in ihren Kantonen. Die während der Session sonst vollen Berner Beizen seien am Abend halb leer. Doch warten die abtretenden Parlamentarier nicht einfach mit verschränkten Armen, bis ihre Zeit im Bundeshaus vorbei ist. Sie wollen ihren Einfluss noch geltend machen, bevor sie gehen. CVP-Ständerat Urs Schwaller, der sich dafür eingesetzt hat, dass das Parlament die Reform der Altersvorsorge noch vor den Wahlen beraten wird, betont:
«Ich möchte eigentlich noch mithelfen, diese AHV auf den Schlitten zu bringen. Und mir scheint es zentral zu sein, dass wir dieses Sozialwerk für die nächsten 10, 15 Jahre absichern. Und das wäre doch auch etwas für die Wahlen.»
Immerhin, zumindest diejenigen Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die sich im Herbst nicht mehr zur Wiederwahl stellen, haben noch anderes im Kopf als medienwirksame Politgefechte.
Elisabeth Pestalozzi, Sie hören Rendezvous, es ist 12:15. Zwischen den beiden Zementkonzernen Holcim und Lafarge hängt der Haussegen wieder gerade, nachdem die vorgesehene Fusion der beiden vor wenigen Tagen noch auf der Kippe stand. Holcim hatte neue Forderungen gestellt, da sich die Aktien des Schweizer Unternehmens besser entwickelt hatten als jene der französischen Lafarge. Ist der Streit nun wirklich beigelegt? Die Analyse von Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer.
Am Schluss war es offenbar das Zwischenmenschliche, das die Ehe zwischen Lafarge und Holcim fast zum Scheitern brachte. Der Franzose Bruno Laffont, heutiger Lafarge-Chef, gilt als ausgesprochener Machtmensch, der nicht nur mit einer großen Portion Selbstvertrauen, sondern auch mit einer Prise Arroganz ausgestattet sei, sagen Beobachter. Und damit wurde Laffont, der nach der Fusion die Konzernspitze übernehmen sollte, immer mehr zur Belastung für die Verhandlungen. Zudem ist das Unternehmen Lafarge wirtschaftlich schlechter aufgestellt als Holcim. Der Umsatz von Lafarge ist kleiner, der Gewinn ebenfalls und der Aktienkurs der Franzosen hat sich deutlich schlechter entwickelt als derjenige der Schweizer. Das alles hat dazu geführt, dass sich Holcim jetzt in Sachen Aktientausch durchgesetzt hat. Es gilt nicht mehr ein Verhältnis von 1:1, sondern neu bekommen die Lafarge-Eigentümer nur noch 0,9 Holcim-Aktien. Damit wurde, um im Bild der Hochzeit zu bleiben, sozusagen die Mitgift für die Holcim-Aktionäre nach oben angepasst. Wäre der Preis nicht erhöht worden, so hätten wohl vor allem die Großaktionäre der Holcim, allen voran Thomas Schmidheini, der Enkel des Firmengründers, nicht mitgemacht. Doch auch wenn finanziell jetzt Klarheit herrscht, so ist personell noch nicht alles geklärt. Neu soll Bruno Laffont zwar nicht mehr die operative Führung als Konzernchef übernehmen, sondern sich zusammen mit Wolfgang Reitzle von Holcim das Präsidium des neuen Zementriesen teilen. Doch ob das gut geht, das ist völlig offen. Denn nicht nur Laffont, sondern auch Reitzle gelten als Managementtypen, die nicht gerne Macht teilen. Vorerst müssen die beiden jetzt erst einmal beweisen, dass sie zusammenarbeiten können und wollen. Mit der heutigen Vereinbarung sind die Probleme zwischen Holcim und Lafarge vorläufig gelöst. Anfang Mai müssen dann noch die Aktionäre der Fusion oder sagen wir besser der Hochzeit den Segen erteilen. Die Hochzeitsplaner müssen jetzt dafür sorgen, dass bis dahin die heute wieder gute Stimmung erhalten bleibt und dass nicht Braut oder Bräutigam doch noch die Lust verlieren.
Die diplomatische Krise zwischen Schweden und Saudi-Arabien trifft nun die Geschäftsbeziehungen der beiden Länder. Saudi-Arabien gibt schwedischen Geschäftsreisenden kein Visum mehr. Begonnen hat die diplomatische Verstimmung mit der öffentlichen Kritik Schwedens an der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien. Dort sitzt Blogger Raif Badawi im Gefängnis, der zu 1000 Peitschenhieben verurteilt worden ist. Nach 50 Schlägen reagierte auch die Schweiz mit Kritik. Anders als die Schweiz kündigte Schweden aber dazu noch einen langjährigen Rüstungsvertrag mit Riad auf. Nun also diese weitere Eskalationsstufe. Fragen unseren Korrespondenten in Stockholm, Bruno Kaufmann. Der schwedische Regierungschef sagt, das sei keine gute Situation. Wie schmerzhaft ist denn dieser Einschnitt für die schwedische Wirtschaft?
Das ist im Moment sehr schwierig abzusehen. Schweden hat ja mit Saudi-Arabien und arabischen Staaten natürlich umfassende Exportverträge. Neben der Waffen- und Rüstungsindustrie geht es da nicht zuletzt um die Maschinenindustrie, aber auch Firmen wie IKEA sind zum Beispiel sehr präsent im arabischen Raum. Und deshalb hat man natürlich jetzt große Angst, dass dies Folgen haben könnte, die langfristig die schwedische Exportindustrie ihr schädlich ist.
Die schwedische Regierung traf sich gestern zu einer Krisensitzung mit Wirtschaftsführern aus den Golfstaaten. Weiß man da, was dabei herausgekommen ist, außer dass die Golfstaaten mit den Folgen gedroht haben, wenn die Schweden wirklich diese 10-jährige Militärzusammenarbeit ganz beenden?
Nein, das ist natürlich jetzt ein großes Seilziehen und bei der schwedischen Regierung versucht man sich jetzt auf Schadensbegrenzung. Man hat ja diplomatisch in dieser Frage nicht sehr geschickt agiert. Man hat zum Teil diese Rede von Margot Wallström, die sie in Kairo halten wollte, beim Arabischen Rat und der ja dann sozusagen verboten wurde, der wurde gleichzeitig veröffentlicht im Internet des Außendepartements und das hat ja dann eben diese Eskalation nach sich gezogen, weil man eben aus saudi-arabischer Sicht meint, meinte, man habe jetzt eine ganz klare Geringschätzung der saudi-arabischen Tradition, auch des Islam gemacht und deshalb auch diese Krise im ganzen arabischen Raum.
Wie wird eigentlich die Haltung der Regierung in den Medien kommentiert und wie kommt es auch an bei der Bevölkerung, was die schwedische Regierung da tut?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass man ja dieses Rüstungsabkommen mit Saudi-Arabien, das ist für Schweden schon seit Jahren eine schwere Belastung. Es gab schon unter der früheren bürgerlichen Regierung einen Skandal mit diesem Vertrag. Da musste der Verteidigungsminister zurücktreten und man wusste eigentlich immer, dass man daraus aussteigen wollte. Gleichzeitig ist jetzt eben, wie vorgegangen worden ist, eben auch ein bisschen ein Ausdruck, dass in der jetzigen Regierung die Sozialdemokraten, die eher für solche Exporte sind, eben mit den Grünen regieren und die sind sehr stark dagegen. Und diese interne Spaltung, die hat jetzt eben zu dieser, sagen wir einmal, nicht sehr geschickten Handhabung geführt. Und das führt natürlich auch in der Bevölkerung, bei den Medien zu Kritik. Aber grundsätzlich ist natürlich in der schwedischen Öffentlichkeit, ist man froh, wenn man nicht mehr solche Verträge mit solchen Regimes hat.
Man kann, glaube ich, schon sagen, es ist ein sehr konsequenter Schritt, wenn man mit einem Land, das derartige Menschenrechtsverletzungen begeht, keine Rüstungsgeschäfte mehr machen will. Wie bewusst war aber grundsätzlich der Entscheid der schwedischen Regierung oder ist sie da sozusagen in etwas hineingerutscht?
Der Entscheid der schwedischen Regierung war sicherlich bewusst, aber wie er kommuniziert wurde, zeigt auf, wie unerfahren der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven und seine Außenministerin Margot Wallström immer noch sind. Sie haben vor allem unterschätzt, dass diese Botschaft, mit der diese Kündigung des Vertrages kommuniziert wurde, dass diese Botschaft ganz schlecht ankommt im arabischen Raum. Und man hat jetzt eigentlich ein bisschen ein Problem, das erinnert an die Probleme der dänischen Regierung von über 10 Jahren im Zusammenhang mit den Mohammed-Karikaturen. Also im ganzen arabischen Raum sozusagen der Eindruck entstand, Dänemark spreche sich gegen den Islam, gegen die Araber aus. Und das muss jetzt die schwedische Regierung ausbaden. Umgekehrt, wenn sie diesen Vertrag nicht gekündigt hätte, wäre die rot-grüne Regierung bereits Geschichte gewesen.
Soweit die Einschätzungen und Informationen unseres Korrespondenten Bruno Kaufmann aus Stockholm. Wenn im Königreich Katar kurz vor Weihnachten im Jahr 2022 der Fußballweltmeister gekürt wird, ist der Ärger vielleicht vergessen, der Ärger über eine Fußball-WM mitten im Winter. Bis es aber soweit ist, müssen noch einige Wogen geglättet werden. Vereine und Landesverbände, zum Beispiel in Deutschland, wollen schon mal eine finanzielle Entschädigung, wenn lukrative Meisterschaftsspiele in dieser Zeit wegfallen. Etwas ist schon sicher, das Abenteuer Katar wird die FIFA teuer zu stehen kommen. Uli Reist.
Es könne nicht sein, dass andere die Zeche für die Winter-WM bezahlen müssten, sagt Karl-Heinz Rummenigge, Präsident der Europäischen Vereinigung der Profiligen.
Den europäischen Clubs und Ligen kann nicht zugemutet werden, allein den Preis für die Verlegung der FIFA-WM in den Winter zu bezahlen. Wir erwarten ebenso die seriöse Bereitschaft, den Schaden für die Clubs fair zu kompensieren.
Bereits jetzt entschädigt die FIFA jene Vereine, die Spiele für die WM abstellen. 2014 belief sich dieser Betrag für die europäischen Vereine insgesamt auf 50 Millionen Euro. Morgen tagt die Vereinigung der Profiligen in Barcelona und will die neue Forderung festlegen. Spekuliert wird, dass es sich um einen dreistelligen Millionenbetrag handeln wird. Claudius Schäfer, CEO der Swiss Football League, will zu den Forderungen des Schweizer Fußballs nicht konkret Stellung nehmen.
Ich kann jetzt als Schweizer Liga keine gesonderte Meinung abgeben. Da werden wir uns mit den anderen Ligen kurzschließen.
Rein theoretisch könnten sich Vereine weigern, Spieler für die WM abzustellen. Ein WM-Ausfall ist aber nicht im Interesse der Clubs, denn keine andere Veranstaltung bietet eine größere Bühne für Fußballspieler und steigert deren Marktwert mehr, was dann bei Transfers wiederum den Clubs zugutekommt. Einen kleinen Schritt ist die FIFA bei der WM in Katar den Fußballligen bereits entgegengekommen. Die WM 2022 soll kürzer sein als alle anderen, 28 statt 32 Tage. Damit kann die FIFA etwas Geld sparen, denn je kürzer eine WM ist, umso tiefer ist die Entschädigung an die nationalen Ligen für den Unterbruch der Meisterschaften. Und man kommt den FIFA-kritischen Engländern entgegen. In England ist der 26. Dezember ein symbolträchtiger Fußballtag und die Stadien sind voll. Wenn nun der WM-Final schon am 18. Dezember gespielt wird, kann in England am 26. Dezember auch gespielt werden. Die Schweizer Fußballmeisterschaft wird im Sommer 2022 früher beginnen und früher Winterpause machen. Das sei weiter kein großes Problem, sagt Claudius Schäfer, CEO der Swiss Football League. Problematisch seien die internationalen Spieltage mit Champions League, Europa League und Länderspielen.
Es ist einfach so, wenn natürlich alle Daten aufrechterhalten werden, die internationalen, der UEFA und der FIFA, wie es heute der Fall ist, dann wird es für eine nationale Liga ganz, ganz schwierig werden, all diese Spiele durchzuführen.
Hier müssten die FIFA und die UEFA den Ligen noch entgegenkommen. 7 Jahre dauert es noch bis zur WM in Katar. Und eigentlich ist bis jetzt erst der Termin klar.
Im Busnetz der Stadt Chur gibt es seit kurzem eine neue Haltestelle, Medienhaus. Dort am westlichen Stadtrand von Chur richten in diesen Tagen die Angestellten des Medienhauses SoMedia ihre neuen Arbeitsplätze ein. Der Neubau hat 30 Millionen Franken gekostet und ist auch sonst ehrgeizig gedacht. Dort sollen Radio, Fernsehen, Zeitung und Online so eng kooperieren wie nirgendwo sonst in der Schweiz. Klaus Bonanomi.
Mehr als 90 Meter lang, 4 Stockwerke hoch steht es da, das neue Medienhaus. In moderner, klarer Architektur mit großen Fensterflächen. Im Innern überrascht es mit einer besonderen Tragstruktur, die ein riesiges Großraumbüro ohne Trennwände ermöglicht.
Also wir bewegen uns jetzt hier direkt ins Herzstück dieser News Zone, der News Desk. Und hier werden dann künftig sämtliche Kanalverantwortlichen, also Zeitung, Online, Fernsehen, Radio, also die Dienstchefs, sitzen.
Erklärt David Sieber, der Chefredaktor der Zeitung Südostschweiz.
Es gibt dann einen Deskleiter, der dann auch die Entscheidgewalt hat, welches Thema wo gespielt wird, wo es eine Kooperation geben soll, wo es Sinn macht, also der eigentlich die Arbeiten koordiniert.
Das ist neu, dass ein Medienhaus alle Medien so eng zusammenarbeiten lässt. Online, Radio, Fernsehen und Zeitung. Vorher waren die Redaktionen der Südostschweizer Mediengruppe SoMedia an verschiedenen Standorten in der ganzen Stadt Chur verstreut. Nun sitzen alle im selben Raum. Melanie Salis, die Leiterin von Radio Südostschweiz, hat Freude daran.
Wir sind alle sehr nahe beieinander, alle Medien. Wir merken es jetzt schon, wie man sehr einfach Sachen umsetzen kann und das Gespräch sofort suchen kann. Der Weg zu allem ist sehr kurz.
Für das mittelständische Unternehmen SoMedia war der Neubau eine beträchtliche Investition, die sich aber lohnen dürfte, glaubt Unternehmenschef Andrea Massüger. Es gebe nun weniger Doppelspurigkeiten, man könne effizienter arbeiten. Das Ziel sei es dabei nicht gewesen, zu sparen, sondern einen Mehrwert für den Mediennutzer zu schaffen.
Er profitiert von einer Zusammenarbeit der verschiedenen Redaktionen. Das bringt journalistisches Know-how, das vorher aufgesplittert war und nicht zusammengeführt war. Und es bringt ihm natürlich die Möglichkeit, dass er sich ganz nach seinem persönlichen Gusto informieren kann, auf welchem Kanal und zu welcher Zeit und auf welche Art er will.
Wenn dereinst alles funktioniert, wird man auf der Südostschweiz-Website die News aus den Bündner und Glarner Gemeinden finden, Radiointerviews dazu hören und Fernsehbilder sehen können. Tags darauf dann vertiefende Berichte zu den Hauptthemen in der Zeitung lesen können und, wenn man sie auf dem Tablet konsumiert, wiederum online Zusatzinformationen dazu herunterladen können. Wird damit die Zeitung, der wichtigste Umsatzträger der Mediengruppe, nicht abgewertet? Nein, im Gegenteil, meint Massüger.
Die Zeitung bekommt eine neue Rolle. Wir definieren sie ja so, dass wir sie entschlacken vom täglichen schnellen Informationsbrei. Den möchten wir eher strukturiert ins Internet nehmen, also die kurze Information, und möchten die Zeitung freihalten für Analyse, Hintergründe, Kommentierung. Also eine Aufwertung der Zeitung, weil sie entlastet wird von viel Ballast, den man früher einfach mitnehmen musste.
Dass alles besser wird, wenn die Medien näher zusammenrücken, das bezweifelt hingegen Heinz Bonfadelli, der Zürcher Medienwissenschaftsprofessor.
Die Erfahrungen zeigen, dass beispielsweise gewisse ältere Journalisten dann auch sich frühzeitig pensionieren ließen. Jüngere finden sich eher ab mit diesem raschen Tempo eben in diesen Newsroom. Man sitzt da in einem Grossraumbüro und nicht mehr wie früher beispielsweise spezialisiert in der Kulturredaktion.
Die Spezialisierung und das Fachwissen der Medienschaffenden könnten unter dem hohen Tempo im Newsroom leiden. Und noch etwas bedauert Experte Bonfadelli, nämlich
dass das neue Medienhaus abgelegen im Vorort draußen ist und man eigentlich früher davon ausgegangen ist, dass die Journalisten zentral im Ort arbeiten, zugänglich sind, das Haus, die Redaktion auch offen beispielsweise für Besucher.
Das ist auch für Chefredaktor David Sieber ein Wermutstropfen.
Eine Redaktion gehört ja eigentlich mitten ins Leben und nicht an den Rand einer Stadt. Aber die Stadt kommt ja jetzt zu uns, oder? Also von dem her geht's ja.
Und damit wird es gleich eins im ersten und vierten. Es ist Zeit fürs Tagesgespräch mit einem rebellischen Soziologen, wie deutsche Medien den Genfer gerne bezeichnen. Jean Ziergler hat ein neues Buch geschrieben. Dazu gleich mehr nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Und die bringt uns Yvonne Lambriger.
Selbstmordattentäter haben in Jemens Hauptstadt Sanaa Anschläge verübt. Dabei wurden mindestens 30 Menschen getötet und zahlreiche verletzt. Die Anschläge erfolgten während des Freitagsgebets in zwei Moscheen. Die beiden Zementkonzerne Holcim und Lafarge haben sich geeinigt, wie sie ihre Fusion umsetzen wollen. Nach tagelangen Verhandlungen setzte der Schweizer Konzern Holcim Nachbesserungen beim Preis durch und einen neuen Konzernchef. In den Viertelfinals der Champions League kommt es zum Derby zwischen Atletico Madrid und Real Madrid. Der FC Barcelona spielt gegen Paris Saint-Germain, Porto trifft auf Bayern München und Juventus Turin auf Monaco.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.